Ich stelle euch kurz AVC vor. Das Bild ist gerade im letzten Juli entstanden. Sind wir in Syrien gewesen, um eine Dialyseklinik einweihen. AVC heisst Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Und ich zeige euch einen Clip, der unsere drei Schwerpunkte vorstellt. Da ist das Team. Da ist noch die Weltkarte. Die hellgrauen und dunklen Stellen sind die Länder, wo wir als AVC, AVC unterwegs sind, Projekt initiiert und finanziert. Und ihr seht, wir sind ziemlich weit umeinander. Mir kommt in den Sinn, ich soll auf Hochdeutsch umstellen, damit alle gut verstehen. Hier ist das AVC-Team, ein Dream-Team. Es ist begeisternd, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Dann einer davon bin ich, hier unterwegs auf Sri Lanka. Mein Werdegang ist über Hochbauzeichnerlehre, Mission in Peru. Und dann habe ich die Ausbildung zum Werklehrer gemacht. In dieser Zeit, ich kam deswegen nach Zürich, bin ich in die Pastorenaufgabe hineingewachsen. Ingrid, gell? Sie kennt mich noch von dort. Sie hat mich mit meinem Namen begrüßt, als ich kam. Das ist 30 Jahre her. Und dort habe ich so meine pastoralen Flegeljahre erlebt. Von dort haben wir dann eine Gemeinde gegründet in Dietikon und dort war ich 18 Jahre lang Pastor. Dann hat mich vor etwa 13 Jahren meine Vergangenheit eingeholt, gestalterische Vergangenheit und Mission. Und seitdem bin ich bei AVC, bin unterwegs mit der Kamera, mache Filmproduktionen und Grafik, das Magazin, das wir haben, und Texten. Und eben ein wichtiger Teil ist, Gemeinden zu besuchen. Und das ist begeisternd für mich, im Ausland einzufangen. Einerseits, was betroffen macht, andererseits auch, was Gott gerade dort tut. Und das in unsere Schweizer Gemeinden hineinzutragen. Wir lechzen ja danach nach Aufbruch, dass sich Menschen zu Jesus hinwenden. Wir träumen davon, aber wir erleben nicht so viel davon. Und es macht Mut zu sehen, wie Gott gerade dort, wo eben Christen unter Herausforderungen stehen, wie gerade dort Gott wirkt. Und wenn ihr Herausforderungen erlebt, mein Anliegen ist, dass auch wir in der Schweiz wieder mehr davon erleben. Es ist etwa 30 Jahre her, da war ich mit meiner Familie unterwegs nach Sardinien. Wer hat von euch Kinder großgezogen? Der weiß, wenn man mit Kindern Auto fährt, dann kommt nach kurzer Zeit die Frage von hinten: Papi ist immer bald da. Und ich habe dann gesagt, nein, es geht noch ein paar Stunden. Und dann haben sie angefangen zu motzen hinten. Typisch Kinder. Ich reise gern an schöne Orte, aber möglichst auf direktem Weg. Möglichst ohne Umwege. Und darum, ich muss gestehen, ist mir das Predigtthema heute Morgen höchst unsympathisch. Auf Umwegen zum Ziel. Gott nimmt uns, seine Kinder, auch auf eine verheißungsvolle Reise mit. Schon Israel, da hat er gesagt, ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. 2. Mose 3,8. Und im Neuen Testament schmiert uns Jesus buchstäblich noch Honig um den Mund. Johannes 10,10. Ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Leben im Überfluss. Ja, was wollen wir dann noch mehr? Wir haben ja schon das Optimum erreicht. Es geht uns nur noch wunderbar. Es gibt Christen, die erleben es nicht so großartig. Zum Beispiel auf Sri Lanka.
Sri Lanka, umgeben vom Meer. dazwischen Teefelder und Urwald. Reiche Pflanzen- und Tierwelt. Doch die Perle im Indischen Ozean ist durch allzu menschliches Einwirken angekratzt. Sri Lanka ist ein Hotspot von 4 Weltreligionen. Circa 70% der Bevölkerung, hauptsächlich Singalesen, sind Buddhisten. 15%, meist Tamilen, sind Hinduisten. Zehn Prozent sind Muslime. Und rund 7% katholische Christen. Erst vor ein paar Jahren haben die Singalesen den 30-jährigen Konflikt mit dem tamilischen Norden durch eine militärische Radikalkur beendet. Zerstörte Gebäude sind wieder aufgebaut, doch die Lücken in den betroffenen Familien bleiben. 13 Familien in unserer Kirche haben Männer und Söhne verloren.
Meine Mutter, mein Mann, meine 3 Söhne und eine Tochter kamen um. Viele Frauen haben alles verloren, wissen nicht, wie sie ihre Familien durchbringen können. Mein Verstand spielt verrückt. Gott hilft mir, sonst niemand.
Wir helfen diesen Frauen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen und für sich selbst sorgen zu können. Sri Lanka ist ein überwiegend buddhistisches Land. Während der Kolonialisierung verbreiteten Holländer, Portugiesen und Briten die gute Nachricht. Das passt den Buddhisten bis heute nicht und provoziert deren Widerstand. Doch die christlichen Gemeinden wachsen. Und aller Verfolgung zum Trotz haben wir uns zum Ziel gesetzt, dieses Land für Jesus zu gewinnen. Hundert Prozent der Bewohner dieser Region waren Buddhisten. Im Jahr 2000 sind wir hierher gekommen, haben evangelisiert und bereits 7 Gemeinden gründen können. Wir haben begonnen, diese Kirche zu bauen. Aber buddhistische Mönche machen Terror, hetzen die Dorfbewohner gegen uns auf.
Die Verfolgung trifft uns hart. Der Bau ist seit 4 Jahren blockiert. Doch es kommen viele Leute vorbei. Wenn schon nicht das Gebäude, so können wir doch diese Besucher im Glauben aufbauen. Wir könnten vor Gericht gehen und würden gewinnen. Doch wir wollen den Frieden im Dorf wahren, um die Botschaft von Jesus in diese Region bringen zu können. In diesem Dorf haben wir eine Gemeinde gegründet. Die Regierung gab uns Land für eine Kirche. Doch dann demolierten buddhistische Mönche und ein von ihnen aufgehetzter Mob den Rohbau. Die Lage im Dorf mit der zerstörten Kirche ist kritisch. Doch wir erleben Wunder. Die Frau in Blau, die als Politikerin die Opposition angeführt hatte, gehört jetzt zur Gemeinde. Und Menschen werden durch Gebet geheilt.
Solche Krankenheilungen haben große Auswirkungen.
Nach fast 2 Jahren Krebs lag ich im Sterben. Man sammelte bereits Geld für meine Beerdigung. Dann kamen 2 Pastoren und erzählten von einem Jesus, der mich heilen könne. Ich war verzweifelt, weil bisher weder Religionen noch Medizin geholfen hatten. Ich beschimpfte die beiden mit wüsten Worten und jagte sie weg. Doch sie tauchten wieder auf und beteten diesmal für mich. 4 Tage später spürte ich erste Veränderungen. Sofort warf ich sämtliche magisch-religiösen Symbole weg und wurde vollständig geheilt. Seither erzähle ich überall, dass es keinen anderen Gott gibt und dass er uns heilen und segnen will. Das ist mein Mann. Auch er hat sein Leben Jesus übergeben. Auch meine Töchter, Schwiegersöhne und Enkel, meine Mutter, meine Freunde und dann das ganze Dorf.
Auf Sri Lanka initiieren und unterstützen AVC und die Partnerorganisation Ethnos Leiter- und Jüngerschaftstrainings, Programme zur Förderung von Frauen, Gebetsmobilisierung und eine Schule für Behinderte. Und von Sri Lanka aus werden christliche Gastarbeiter auf den streng islamischen Malediven für ihren riskanten Missionsauftrag ausgerüstet.
nicht nur Kinder fragen, Papi, sind wir bald da? Auch Erwachsene haben diese Frage. Gott, wann habe ich endlich erreicht, wo ich so gern hin möchte? Gott, wann kommen wir weiter voran? Wann sehen wir dort, was du verheißen hast? Und warum machst du mein Leben nicht einfacher? Warum ist es in meiner Ehe nicht einfacher? Auch christliche Ehen gehen durch Schwierigkeiten und Krisen hindurch. Gott, warum? Warum macht es Gott Jesus nicht einfacher? Er hätte ihn als Lichtgestalt auf diese Welt senden können und dann hätte man von ihm wie von Cäsar gesagt, er kam, sah und siegte. Wir haben auch diese Frage, Gott, sind wir bald da? Ich möchte im Lobpreis, ich persönlich, in weit höheren Sphären schweben, frei von Gedanken, die mich ablenken. Ich möchte ein paar klebrige Charaktermacken loswerden. Und als Christ möchte ich im evangelistischen Sinn unwiderstehlich sein. Und das deckt sich ja mit dem, was Gott möchte. Er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. 1. Timotheus 2,4. Ich stelle eine Behauptung auf. Umwege durch Wüsten sind nicht ungewöhnlich. Gott selbst führt auf Umwege. 2. Mose 13,17 bis 18. Als der Pharao das Volk endlich ziehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste den Weg zum Schilfmeer. Ganz vereinfachte theologische Auslegung, das Fazit dieses Textabschnittes ist, Gott verweigert kürzesten Weg, weil er uns kennt, weil er weiß, wie wir ticken. Und dann sind es wir dann, die den Umweg noch verlängern. Wir kamen im Hafen an Genua an vor 30 Jahren. Und die Fähre war gerade am Auslaufen. Wir kamen zu spät. Wir hatten irgendwie ein Chaos mit der Ankunftszeit am Hafen und Abfahrtszeit der Fähre, haben noch gemütlich gegessen unterwegs und sind zu spät gekommen. Sie war etwa 200 Meter schon weg vom Pier. Wir haben zum Glück am selben Abend noch eine andere Fähre erwischt, aber die fuhr nicht bis in die Mitte von Sardinien, sondern ganz in den Süden, 24 statt 12 Stunden. Und da mussten wir noch den ganzen Weg wieder zurückfahren auf der Insel. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Kinder wieder gemotzt haben hinten. Ein selbstverursachter Umweg. Auch das Volk verlängerte den Umweg. Die hatten einen großartigen Start beim Auszug aus Ägypten. Da hat Gott ein riesiges Wunder bewirkt. Die Ägypter haben ihren Goldschmuck und Silberschmuck ausgehändigt. Die haben einen riesigen Reichtum erhalten, sozusagen als Honorar für 400 Jahre Sklavenarbeit. Und dass Menschen ihr Geld so schnell weggeben, das ist ein Wunder von Gott. Und dann kamen sie in die Wüste und da war eine Rauch- und eine Feuersäule. Tagsüber eine Rauchsäule, nachts eine Feuersäule, die Licht gegeben hat. Und diese Säule hat ihnen den Weg gewiesen. Das war die sichtbare Gegenwart Gottes 24 Stunden am Tag. Wäre doch großartig, wenn wir das so erleben würden, oder nicht? Es gab nur ein Problem. Die Rauchsäule hat den falschen Weg geführt, führte auf einen Umweg. Das hat dem Volk nicht gepasst. Sie waren enttäuscht, desillusioniert, begannen zu rebellieren und haben den Weg, der weniger als ein Jahr gedauert hätte, vielleicht ein paar Monate oder Wochen, haben sie auf 40 Jahre verlängert. Genau genommen haben die meisten es gar nicht geschafft. Nur zwei von ihnen sind ins Land gekommen. Nicht einmal Mose. Ist verrückt, oder? Rettung führt oft über Umwege. Diese Frau auf Sri Lanka, wir fragen uns, warum musste sie so lang in ihrem Buddhismus gefangen bleiben? Warum musste sie jahrelang krebskrank sein, bis Gott sie gerettet hat? Es war ein Umweg. Aber was hat sie gesagt? Sie ist dann zum Glauben gekommen, wurde geheilt. Nein, zuerst wurde sie geheilt, kam zum Glauben, hat es ihrem Mann erzählt, ihrer Familie, und am Schluss ist das ganze Dorf gerettet worden. Aber es war ein Umweg dahinter. Vor 2 Jahren gab es auf Sri Lanka ein paar Bombenanschläge zeitgleich in Hotels und Kirchen, wo sich Christen versammelt hatten. Wir haben mit einem Pastor Kontakt, der sagte, es seien 20 sofort gestorben bei dieser Explosion, 68 verletzt, das ganze Gebäude zerstört. Und wenn ich von Verletzungen rede, das sind dann ganz massive Verletzungen, die für das Leben noch Auswirkungen haben. Aber er sagte, Gebäude mögen zerstört worden sein, aber nicht unser Glaube. Vor kurzem haben sie eine neue Kirche eingeweiht. Die alte hatte etwa 850 Sitzplätze, die neue 2.500. Aber der Preis war sehr hoch, dass Gott einen geistlichen Aufbruch gegeben hat dort. Ich war vor 2 Jahren im Irak und habe dort mit Kurden Kontakt gehabt und auch Kurden im Nahen und Mittleren Osten. Auch sie sind auf massive Umwege gezwungen worden. Der Clip zeigt, wie gerade Kurden auf diesem Umweg Christus erleben. Es zeigt ein kurdisches Camp von kurdischen Iranern, die vor etwa 25 Jahren fliehen mussten und seither perspektivenlos in diesem Camp leben, keine Chance zur Veränderung, ein Klima, das grässlich ist. Ich stelle eine zweite Behauptung auf. Meine Umwege sind notwendig für mich selbst. Gott dachte, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Wir haben unsere Tagträume bei geistlichen Aufbrüchen. Als ich da in Dietikon Pastor war, da kamen so viele Wellen dahergeschwappt, haben viel Gutes gebracht, aber auch die Christen zum Teil verrückt gemacht. Und wenn wir dann so irgendwelche Erlebnisse mit Gott haben, ein gutes Buch lesen und dann endlich etwas begreifen, dann denken wir, und jetzt geht's rasant nach oben. Wir entwickeln dann so eine Raketenmentalität. Eben, ich schwebe im Lobpreis, möglichst unverklemmt. Ich bete mit einem Kranken und er wird gesund, und zwar sofort. Tagträume. Ich führe im Monatsrhythmus Menschen zum Glauben. Das sind so Tagträume, die wir haben können. Als ich die Predigt vorbereitete, hatte ich in der folgenden Nacht einen echten Nachttraum. Ihr seid ja da in Kloten, ihr wisst, wie das vor sich geht, wenn ein Flugzeug startet. Ich sah im Traum, wie ein Passagierflugzeug ganz langsam an Höhe gewann. Und plötzlich stieg es steil empor, hatte einen Strömungsabriss, fiel runter und kam auf einen Baukran zu liegen. Das ist nur im Traum möglich. Der Bug hing auf der einen Seite runter, das Heck auf der anderen Seite. Das war so ein komisches Bild. Ich habe mich gefragt, was soll dieser Traum? Und dann ist mir bewusst geworden, Gott will mir etwas sagen. Reife Prozesse gehen langsam vor sich. Das geht nicht in der Raketenmentalität. Ich erlebe Gott und dann geht die Post ab und dann bin ich auch gleichzeitig noch reif. Ich hatte größte Probleme mit Christen, die irgendetwas Verrücktes erlebt haben an einer Konferenz, kamen zurück und dachten, sie wissen jetzt, wie es geht. Ich kann noch sagen, ich habe viele erlebt, die abgestürzt sind. Reife Prozesse gehen langsam vor sich. Gott will Persönlichkeitsentfaltung nach seinem Plan. Gott wollte, dass das Volk Israel nicht mehr tut, was der Pharao für gut haltet, sondern was Gott will. Gott will, dass wir nicht mehr unter Fremdherrschaft sind, sondern in innerer Freiheit leben. Fremdherrschaft von früher. Ich kenne Christen, ich merke auch an mir selber, das sind noch Jugenderfahrungen, die heute noch zum Teil mein Leben bestimmen. Ich habe schon als Pastor habe ich mit Menschen zu tun, Jahrzehnte Christen, aber wenn ihnen jemand auf den Fuß trat, haben sie reagiert wie ein kleiner Golf. Das ist tragisch zu erleben. Fremdbestimmt von der Kindheit her, immer noch. Christen, denen die grundlegenden Prinzipien des geistlichen Lebens wie Vergebung plötzlich weg sind. Die können 10, 20, 30 Jahre bitter sein gegenüber jemandem, der ihnen einmal etwas gesagt hat, das ihnen nicht passte. Und mit dem Alter wird es dann immer schlimmer. Gott möchte, dass wir nicht fremdbestimmt sind, auch nicht bestimmt von Traditionen, die früher einmal gut waren. Gott möchte, dass wir seinen Willen im Heute tun. Da war ja im letzten Dezember der Samichlaus unterwegs, kam in eine Familie mit ein paar Kindern und die Kinder haben erwartungsvoll den Samichlaus angeschaut. Und dann hat der Samichlaus gesagt, Kinder, Belohnung kommt nur, wer folgsam war. Wer war das ganze Jahr über dem Mami gehorsam? Die Kinder ließen die Köpfe sinken, waren enttäuscht. Es gibt keine Belohnung. Plötzlich haben sie wie aufgelebt und mit einer Stimme gesagt, wer war das ganze Jahr über dem Mami gehorsam? Der Papi! Und seht ihr, so soll es nicht sein. Wir sind doch auch als Ehepaar, sind wir doch grundverschieden. Und mir wird's manchmal unheimlich, wenn Ehepaar nur noch in der Wir-Form reden. Wir denken, wir empfinden. Und dann rebelliert einer gegenüber in der Gemeinde oder macht irgendwie, wird schwierig. Und dann plötzlich sind beide im gleichen Boot. Wir-Form. Das Schrecklichste, was es gibt für ein Ehepaar, immer in der Wir-Form zu denken und zu handeln und zu fühlen. Da ist doch etwas schief gegangen. Da hat sich doch der eine dem anderen unterordnet. Kriecht vor ihm. Aber wir sind doch berufen, uns nach unserer Persönlichkeit zu entfalten, wie Gott uns gedacht hat. Wenn du ein wilder Typ bist, dann darfst du wild sein. Und wenn du ein sanfter bist, darfst du dich in diese Richtung entfalten und vom anderen noch etwas dazulernen. Aber du darfst deine Persönlichkeit und so ist deine Persönlichkeit leben, wie Gott es gedacht hat. Als Gemeinde sind wir doch ein wilder Haufen voll verschiedenster Typen, oder? Das hat Jesus so gedacht. Von jung bis alt, Choleriker, Phlegmatiker und Sanguiniker, Männer, Frauen, das ist ja auch schon ein riesiger Unterschied. Und wir sind berufen, als dieser wilde Haufen eins zu sein in unserem Anliegen und gemeinsam voranzugehen. Das ist unsere Berufung. Aber jeder soll sich doch so entfalten, wie es ihm entspricht. Es geht doch nicht darum, dass ich irgendwie ein, also ich bin eher so ein Kopftyp. Und als ich Pastor war und da Leute hypercharismatisch überdrehten, da dachten sie, ja, der Pastor hat den Durchbruch noch nicht. Weil ich eher ein Kopftyp bin und beim Toronto Blessing bin ich nie umgefallen. Ich habe selbst an mich auch schon hinterfragt, und was ist mit mir los? Mit der Zeit habe ich begriffen, dass ich als Kopftyp so geschaffen bin und der sein darf und das entfalten darf. Und ich kann auch sagen, unsere Gemeinde wäre abgestürzt, wenn ich auch noch abgeflippt wäre. Es hat solche Typen gebraucht. Es hat aber auch die charismatisch Begabten gebraucht, die irgendwie, kaum ist man in die Nähe gekommen, schon umgefallen sind. Die waren auch wertvoll. In unserer Verschiedenheit ist es wichtig, dass wir uns entfalten, wie Gott uns gedacht hat. Und dann, sagt Jesus, dann überzeugen wir die Welt, dass Jesus von Gott gesandt ist. Weil die Welt erlebt das nicht im Hasenzüchterverein. Da ist es einfach, Einheit zu haben. Da geht es um Hasen, das ist alles. Aber in der Gemeinde geht es um zutiefst Persönliches, dass da angekratzt wird und aufgerührt wird. Das geht ein bisschen mehr an die Substanz. Aber darum haben wir ja Gott, der uns Sicherheit gibt. Diese frommen Kindsköpfe, die nach Jahrzehnten Reife immer noch reagieren wie kleine Gaufen. Das ist dann nicht mehr kindlich, sondern kindisch. Da ist doch etwas schief gegangen. Gott möchte, dass wir uns entfalten, wie er uns gedacht hat. Gott hat nicht nur Anschuberlebnisse vorgesehen. Ihr seid Pfimi oder Pfingstmission. Und woher kommt der Name von Apostelgeschichte 2, Geschichte 2? Ausgießung des Heiligen Geistes. Eine großartige Erfahrung. Habt ihr auch schon die Evangelien gelesen? Habt ihr gelesen, wie Jesus mit den Jüngern umgesprungen ist? Gar nicht so soft und sanft und ja, niemanden verletzen. Ein Beispiel, nur eines von vielen. Da waren sie auf der anderen Seite des Sees Genezareth, haben mit Tausenden von Menschen zu tun gehabt den ganzen Tag und abends, sagte Jesus, und jetzt gebt ihnen noch zu essen. Der hat die Jünger total überfordert. Und dann tat er das Wunder mit der Vermehrung des Essens. Und dann mussten die Jünger das Zeug verteilen. Und dann noch 12 Körbe zusammen sammeln. Das ging bis Mitternacht wahrscheinlich. Und dann sagte Jesus ihnen noch, statt dass sie schlafen konnten, und jetzt geht Fahrt noch über den See. Und Jesus wusste genau, dass ein Sturm aufkommen würde. Und der kam. Die Jünger haben geschöpft und geschumpfen. Und da kam alles raus aus den Jüngern, was da noch von den alten Fischereigewerbe drin steckte, oder? Auch Kraftworte und weiß nicht das alles. Die waren total verzweifelt, stundenlang ruderten und schöpften sie und dann kam noch Jesus auf dem Wasser und die dachten, das sei ein Geist. Schrecklich. Jesus hat den Sturm gestillt. Sie kamen am anderen Ufer an und das Volk wartete schon wieder dort. Und es ging gleich weiter. Und die Passionszeit, da kamen die Jünger dann völlig an die Grenzen, liefen alle davon. Nur die Frauen blieben beim Kreuz. Jesus hat die Jünger herausgefordert bis aufs Blut, weil er sie schulen wollte. Und dann kommt das große Pfingstereignis, das uns den Namen gegeben hat als Pfimi. Und übernächste Kapitel geht schon die Verfolgung los. Habt ihr das auch schon gemerkt? Und habt ihr schon gelesen, dass Jesus sagt, es ist völlig normal? Matthias hat es am Anfang gelesen. Es ist völlig normal. Schwierigkeiten, durch die wir hindurchgehen. Jesus hat, als er die Gemeinde gründete, keinen Wohlfühlclub gründen wollen, sondern einen Workshop, wo wir lernen, zu wachsen, zu reifen, überzeugend zu werden für die Welt. Füßenstrecken ohne Milch und Honig auf dem Weg ins gelobte Land sind völlig normal. Deine Herausforderungen sind völlig normal. Ich stelle, ich habe da noch etwas. Jemand sagt, es dauerte eine Nacht, Israel aus Ägypten rauszubringen. Aber es dauerte 40 Jahre, um Ägypten aus Israel herauszubringen. Die Sklavenmentalität, die Fremdbestimmung. 40 Jahre ist ziemlich realistisch, um die alten Dinge herauszubringen. Ich sehe das in meinem Leben. Meine Umwege sind notwendig für mich selbst, für euch, und meine Umwege sind notwendig für andere. Eine nächste Behauptung. Jesus hätte, als er in die Welt kam, den Weg der Lichtgestalt wählen können. Wisst ihr, was passiert wäre? Er wäre für uns Menschen unnahbar geblieben. Er hätte uns niemals ein Beispiel geben können, wie wir als Menschen leben können. Aber indem Jesus ganz Mensch wurde, konnte er das. Und wisst ihr was? Wenn wir noch mit diesem Jesus überhaupt eine Beziehung hätten finden können, dann wären wir auch völlig abgehoben. Wer kennt dieses Bild? Der breite und der schmale Weg ist bei unserer Vorgeneration meistens in den Stuben gehangen. Ein liebliches Bild. Da ist der breite Weg, der führt direkt in die Hölle. Da ist alles Weltliche links und rechts, alle Versuchungen. Und dann ist aber vorher eine Abzweigung zum schmalen Weg. Und der schmale Weg ist so eine romantische Bergwanderweg, wo man sich da getrennt vom breiten Weg gen Himmel bewegt. Ich sage euch etwas. Dieses Bild hat einen riesigen theologischen Irrtum. Wisst ihr welchen? Der schmale Weg verläuft nämlich mitten durch den breiten Weg hindurch. Jesus möchte ja, dass wir die Menschen um uns herum erreichen, möchte ja nicht uns entrücken, jetzt schon, sondern er möchte, dass wir mit den Menschen in Kontakt sind. Und wir gehen auch auf den breiten Weg mit allen Versuchungen und allen Schwierigkeiten, mit denen wir eben auch konfrontiert sind. In Hebräer 2, 17 bis 18 sagt Jesus, er musste uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden. Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger hoher Priester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Jesus selbst ging gewaltige Umwege. Erstens mal wurde er als uneheliches Kind geboren. Auch Maria musste da ein paar Umwege gehen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das war? Maria im Dorf, sie geht durchs Dorf und der Bauch wächst immer mehr. Josef wollte sich aus dem Staub machen, weil er sich schämte. Er wurde ja verdächtigt, oder? Nehme ich an. Gott hat dir das zugemutet. Hat ihr zugemutet, dass sie verletzt wird durch die Menschen, die blöd reden? Dann kam Jesus im Stall auf die Welt, in größter Armut. Kurze Zeit später mussten sie nach Ägypten fliehen, jahrelang dort unten bleiben. Und ich kann auch sagen, das Asylwesen in Ägypten war nicht so ausgeprägt wie in Europa. Was ja hier auch nicht allzu gut ist. Und dann kamen sie zurück, dann lesen wir wieder von Jesus als ungefähr 15-Jähriger, als Teenager, kam mit den Eltern in den Tempel und er redete die gesamte religiöse Elite unter den Tisch. Jesus hatte so eine gewaltige theologische Erkenntnis, dass keiner rundherum bestehen konnte. Und dann, er wäre fit gewesen, eingesetzt zu werden. Aber er musste noch mal etwa 15 Jahre als Handwerker arbeiten. lernen, wie es ist, ganz Mensch zu sein. Ein gewaltiger Umweg eines topbegabten jungen Theologen. Und dann, wisst ihr ja, wurde getauft von Johannes dem Täufer. Und dann lesen wir so gern, wie der Heilige Geist über ihn kam und eine Stimme vom Himmel ihn bestätigte als Gottes Sohn. Aber was machte der Heilige Geist als erstes? Nicht schöne Gefühle, sondern 40 Tage schickte er in die Wüste, wo er mit allem Wüsten versucht wurde, wie wir Menschen auch. Ist verrückt, oder? Wieder ein Umweg. Und dann ging sein Dienst los und mit seinen Jüngern zusammenzuarbeiten war für ihn auch so etwas wie ein Umweg. Einmal sagte er, wie lange muss ich euch noch ertragen? Verrückt, oder? Und dieser Standard gilt eben auch für uns. Kürzlich, letzten Weihnachten, brach die Polizei in Bhutan in eine Stubenversammlung hinein, mit dem Vorwand, sie wollten die Covid-Maßnahmen kontrollieren. Und als sie dann das vorbildlich eingehalten hatten, hatten sie kein Argument mehr. Und dann nahmen sie den Pastor gefangen, weil Lichter am Baum brannten. Ein Vorwand. Der war im Gefängnis, Tag um Tag, Woche um Woche. Er wusste nicht, was geschieht. Man konnte nichts unternehmen, weil die Mühlen der Bürokratie standen still wegen Corona. Der war einfach im Gefängnis. Man konnte nichts tun. Er wusste nicht, geht es Jahre weiter so oder nicht. Plötzlich wurde er entlassen und er hatte etwa 6 andere in der Zelle und er konnte das Pastorsein nicht lassen. Und er predigte ihnen das Evangelium. Sie kamen alle zum Glauben im Gefängnis. Die anderen wurden dann auch entlassen, aber einer musste zurückbleiben und er sagte dem Pastor, hey, wenn du rauskommst, geh zu meinen Eltern und erzähle ihnen das von Jesus. Er ging hin, sie kamen auch zum Glauben. Der Umweg, versteht ihr? Gott hatte eine Absicht damit. Ich habe behauptet, unsere Umwege können notwendig sein für andere. Der Standard von Jesus gilt auch für uns in Sri Lanka. Der Standard gilt im Irak und der Standard gilt in Kloten. Deshalb lässt Gott Krisen von uns Christen zu, damit wir anderen Menschen besser dienen können. Wenn du dein Herz entwickelst, willst für Menschen in Armut, hilft es, wenn du auch mal durch schwierige Zeiten hindurchgegangen bist, auch finanziell, dann wächst das Herz. Oder ein Riesenthema in Corona-Zeiten ist Einsamkeit. Wenn ein Mensch einsam ist und er spricht dich an und er stößt auf eine Mauer von frommen Sprüchen, denkst du, der fährt Vertrauen. Aber wenn er spürt, der andere weiß, was Einsamkeit ist, dann fängt er an zu vertrauen, er fühlt sich verstanden. Dasselbe ist mit unseren Ehen. Sag mir doch nicht, ihr habt noch nie eine schwierige Phase gehabt oder eine Krise gehabt als Ehepaare. Das ist gar nicht so ungesund. Wenn dein Nachbar heute dich anspricht, weil er in einer Ehekrise steckt, dann spürt er sich verstanden, weil er weiß, du weißt, von was er redet und dann kannst du ihm Hoffnung geben. Ausbildung zum Evangelisten geht eben genau durch Schwierigkeiten hindurch, damit unser Herz weich wird, damit andere sich verstanden fühlen. Ich habe aus meiner Jugendzeit eine Erinnerung. Ich war an einem Jugendkongress, da hat ein großer Chor gesungen. Und die haben großartige Worte gesungen, aber die standen so da, völlig verklemmt. Eine Person hat ausgestrahlt, was sie gesungen haben. Und das war eine Frau im Rollstuhl. Die saß in der Mitte des Chors. die hat gestrahlt. Das hat zu mir geredet. Die ist tief unten durchgegangen. Aber Gott hat in ihr eine Leidenschaft geweckt, wie die anderen nicht hatten. Manchmal führt es über Umwege, weil Gott uns in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort haben möchte. Ich war gestern mit meiner Frau auf dem Rhein unterwegs. Wir haben da so einen Weidling. Und ich wollte den Motor anlassen. Und der Motor kam nicht. Es passierte nichts. Der war kürzlich im Service. Ich habe wirklich etwa vielleicht 10 Minuten, 40 Stunden probiert und gemacht mit Jock und Gas und wenig Gas und Benzinpumpe und so weiter. Ich habe es nicht geschafft. Und dann hat meine Frau vorgeschlagen, hey, wie wäre es mit Beten? Und heute Morgen hat sie mir gesagt, sie habe extra zugewartet, wie lange es geht, bis ich selber drauf komme. Und ich bin eben ein Machertyp. Sie nicht. Haben wir gebetet. Dann habe ich noch etwa dreimal versucht und dann ist der Motor gekommen. Dann ließen wir uns den Rhein runtertreiben, da von Stein am Rhein. Kamen da an die gefährlichste Stelle des Rheins mit so Pfählen in der Mitte, die den Schiffen die Fahrrinne anzeigen, die großen Schiffen. Wir beobachteten, wie ein Kanu mit drei jungen Girls an eine solche Pfosten kam. Das hatte eine Riesenströmung. Das Kanu kippte. Die vier Girls waren im Wasser, schwammen da. Ich habe das vom Ufer auf beobachtet. Wir stiegen sofort aufs Boot und sind rausgefahren und haben mit einer ganz schwierigen Aktion, es hat noch mehr Pfähle gehabt und die Gefahr war auch dort noch wieder anzustoßen, haben wir diese hineinnehmen können und das Kanu ans Ufer schleppen können. Wir haben wirklich ihnen dienen können in einer ganz schwierigen Phase. Dann hat meine Frau gesagt, ich wäre nicht drauf gekommen. Was wäre jetzt gewesen, wenn der Motor früher angelaufen wäre? Wir wären weitergetrieben. Manchmal, also mir ist das völlig eingefahren. Und auch in dieser Rettungsaktion, die wäre höchst gefährlich, weil die Pfähle sind auch für unser Boot gefährlich. Oder? Gott hat bewahrt, Gott hat geholfen. Aber ich musste meinen Unwillen runterdrücken, immer wieder, als der Motor immer noch nicht kam. Ich zeige noch zum Schluss noch einen Einblick in ein anderes Volk, die Rohingya. Auch sie wurden auf einen Umweg getrieben. Vertrieben aus Myanmar, etwa vor 2 Jahren, glaube ich. Aus Myanmar vertrieben ungefähr 1 Million Rohingya. Und unser Anliegen ist, dass sie auf diesem Umweg Gott kennenlernen.
Ich bin Rohingya, bin am 25. August aus Myanmar angekommen. Alle 135 ethnischen Gruppen in Myanmar sind anerkannt, außer wir Rohingya. Es war uns nicht erlaubt, irgendwo hinzugehen. Wir haben keine Dokumente erhalten, keinen Zugang zu Bildung. Es gab einen Genozid, eine ethnische Säuberung. Viele meiner Familienglieder und Verwandten sind getötet worden, oft Häuser samt Menschen verbrannt. Ich verstehe nicht, warum das alles passiert. Der Grund muss sein, dass wir Muslime sind. Die UNHCR, NGOs und die Regierung haben Ordnung ins Chaos gebracht, um wenigstens das Überleben der Flüchtlinge zu sichern. Doch Zukunftsperspektiven gibt's keine. Die gestrandeten muslimischen Flüchtlinge brauchen Hoffnung. Ich bin aus dem Norden von Bangladesch hierher gekommen. Hier sind 1 Million Rohingyas. Ihnen will ich von Jesus Christus erzählen. Mein Vater war Imam, auch mein Großvater. und ich sollte in ihre Fußstapfen treten. Also absolvierte ich eine Koranschule und eine Ausbildung zum Imam. Doch dann begann ich, in der Bibel zu lesen. Das hat mein Herz berührt. Ich übergab mein Leben Jesus und sistierte meine Arbeit in der Moschee. Nach 3 Jahren Bibelschule in Dhaka kehrte ich in mein Dorf zurück. Die Muslime haben meinen Wandel nie akzeptiert. Sie haben mich stets beobachtet und ich wusste, dass sie mich bei Gelegenheit töten würden. Meine Familie hat mich enterbt. Jetzt bin ich hier, um diesen Rohingyas von Jesus Christus zu erzählen. Wir gehen regelmäßig ins Camp und versuchen, freundschaftliche Beziehungen zu den Menschen aufzubauen. Medizinische Hilfe in Ergänzung zu den großen Hilfswerken ist ein Zugangstor ins Camp und zu den Menschen. AVC und Ethnos unterstützen regelmäßige Einsätze einheimischer medizinischer Teams und Verteilung von Artikeln des täglichen Bedarfs.
Gottes Plan ist, dass wir gestandene Christen sind und nicht abgestandene Christen. Distanziere dich von der Illusion einer geistlichen Raketenmentalität. Ihr in Kloten wisst das am allerbesten. Flugzeuge, die Passagiere weiterbringen sollen, steigen langsam. Nimm den Fakt an, dass Gott dich auch auf Umwegen liebt und besonders nahe ist. Und nimm auch Umwege durch die Wüste dankbar an, auch wenn alles ein bisschen oder viel länger dauert, als es dir gefällt. Du wirst zunehmen an Reife und Tiefgang in deiner Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott und zu den Menschen in der Gemeinde und in deiner Umgebung. Zum Schluss noch, ich habe gesehen, bei euch liegen die Reports und Jahresberichte und das auf. Hinten habe ich auch aufliegen, könnt ihr mitnehmen. Wenn ihr das wollt, können wir sie auch zusenden. damit du sie alle zwei Monate kriegst du dann den Report mit Artikeln, die einem ans Herz gehen, aber die auch aufstellen. Kriegt den Report ins Haus zugeschickt. Dann ist auch die Möglichkeit, alle jede Woche ein Mail zu bekommen mit den dringendsten Gebetsanliegen, beten explosiv. Hinten liegt eine Liste auf beim Ausgang, da kannst du dich eintragen. Und zum Schluss danke ich euch ganz herzlich für alles, was an Engagement und an Interesse da ist bei euch. Und ich gebe euch noch einen kurzen Dank in handfester Form weiter von einer Frau in Syrien.
Ich hörte, dass die Kirche in Kobane armen Leuten hilft und sich allgemein für Menschen einsetzt. Deshalb schenke ich euch dieses Huhn zusammen mit drei Eiern. 3 Tage wartete ich, bis das Huhn die Eier gelegt hat, um euch auch diese schenken zu können.